mit Thies.
Ab kommender Woche im Kino ein Film über einen legendären deutschen Torhüter, der in Manchester spielte. Es ist eine irre Geschichte, die von Bernd Trautmann, gespielt von David Cross, der ja auch mit Kate Winslet in Der Vorleser zum Beispiel gespielt hat. Hallo nach München, hallo Keeper. hallo Keeper.
Hallo.
So, Trautmann. Also das ist ja eine Geschichte über diesen deutschen Torhüter Trautmann, der in England gespielt hat. Da fragt man sich eigentlich, warum hat nicht vor 20 Jahren jemand diese Geschichte schon mal gemacht? Oder es ist eine so außergewöhnliche Geschichte.
Ja, das stimmt. Total. Das habe ich mich auch gefragt. Also als vor, ja jetzt fast schon 5 Jahren der Regisseur und der Produzent auf mich zugekommen sind und von mir von dieser Geschichte erzählt haben. Und also erstmal war ich total baff, dass ich davon noch nichts gehört habe. Also ich kannte den Trautmann selber nicht. Ich bin selber auch ein Fußballfan. Ich kenne mich auch so ein bisschen aus, also jetzt nicht so extrem, aber und ich hatte ja davon noch gar nichts gehört und dachte mir so, wow, was für ein Kinostoff. Und war dann total begeistert und dann hat es so ein bisschen gedauert mit der Finanzierung, wie das manchmal so ist beim Film und so. Und aber das Warten hat sich dann total gelohnt, weil ich konnte mich natürlich dann auch super vorbereiten. Ich musste auch noch ein bisschen meine Torwartqualitäten verbessern.
Ja.
Und genau, und also habe mich dann total gefreut, dass da über diese tolle Geschichte ein Film gemacht wird.
Es ist eine irre Geschichte eigentlich. Der Deutsche, der nach seiner Kriegsgefangenschaft in einem britischen Lager dann letztendlich beschließt, in England zu bleiben, spielt als deutscher Torhüter dort, als verhasster Deutscher natürlich, schließlich war der Deutsche der Feind, er spielt in der englischen Fußballliga und wird bei Manchester City zu einer absoluten Legende.
Ja.
Traut the Crowd.
Ja.
Das war ja sein Name. Mhm. Unter anderem auch deshalb zur Legende, weil er in einem legendären Pokalfinale, 56 war das, trotz Genickbruch, 15 Minuten vor Schluss, bis zum Ende durchspielte und mit seiner Mannschaft diesen Pokal holte.
Genau.
David, obwohl man weiß natürlich, wie die Geschichte ausgeht, man kann sich in dem Film das kaum anschauen, als der sich das Genick bricht und bleibt erstmal liegen und dann versucht er aber natürlich noch weiter zu spielen, was er auch letztendlich tut. Als Zuschauer zerreißt's mich da geradezu, wie der sich durchbeißt, obwohl, und wir wissen, auch der Kinozuschauer natürlich, der hat sich in dem Augenblick tatsächlich hinten das Genick gebrochen.
Ja.
Die Bewegung dazu, die musstest du dir natürlich auch erstmal erarbeiten.
Ja. Ja,
wie hält man den Kopf und beißt sich durch, wenn man sich das Genick gebrochen hat?
Ja, also ne, das Tolle, also was ich meine, das Tolle, das ist, klingt ja so ein bisschen sarkastisch, aber das Gute daran ist, man kann sich das auf YouTube ja angucken heutzutage. Also es gibt dieses Spiel, da gibt es auch Aufnahmen von diesem berühmt-berüchtigten Spiel, wo er sich wirklich das Genick gebrochen hat in der 75. Minute und weitergespielt hat. Er selber wusste das ja natürlich nicht. Also er wusste irgendwie, das ist total komisch und so. Er hatte natürlich irre Schmerzen.
Eben, muss das wehgetan haben?
Und was muss das wehgetan? Ja, unglaublich, unglaublich. Also er hat es auch so ein bisschen beschrieben. Ich habe natürlich auch viele Biografien gelesen und so weiter und er hat es auch ein bisschen beschrieben, dass das natürlich ein Schmerz war. Sowas hat er noch nicht gespürt vorher. Genau, man kann sich das total angucken bei YouTube, wie er seinen Kopf hält und ich habe das natürlich dann auch versucht, genauso zu kopieren, weil es das halt auch, diese Originalaufnahmen gibt.
Okay.
Und man muss dazu sagen, man konnte damals nicht auswechseln und das heißt, sie hätten wenn er jetzt runtergegangen wäre, hätten sie einen Mann weniger und das zeigt natürlich auch nochmal, also auf so eine besondere Art und Weise, was für einen Teamgeist er hatte und was für ein Sportsmann er war. Also er wollte sein Team weiterhin unterstützen und hat, man sieht das dann auch noch, dass er dann auch wirklich noch Paraden macht mit dem gebrochenen Nick und immer wieder aufsteht und wieder umkippt und bewusstlos wird und seine Mitspieler mussten dann den Abschlag für ihn machen und aber sie haben es dann zusammen geschafft. Ja, es ist natürlich irgendwie auch total symbolisch dann, dass er dann auch für dieses englische Team dann alles gegeben hat und diese Aufnahmen sind natürlich auch sehr besonders, wo er dann von der Queen gratuliert wird und er hält sich immer noch den Hals so ein bisschen. Und ja, das ist schon alles sehr berührend.
Ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich den Originalausschnitt gab, denn ich weiß, es gab nur wenig Filmmaterial über diesen Bert Trautmann.
Das stimmt.
Was
das
Interviews
stimmt.
zumindest angeht.
Das stimmt. Das
Gell,
stimmt.
Nur wirklich ein paar Interviews mit,
ja.
dem, mit dem Alten schon.
Richtig, richtig.
Mit dem Jungen gab es eben fast nichts.
Leider
Deswegen
nicht.
Deswegen musstest du vor allem lesen über ihn.
Ja.
Was hast du aus diesen Texten oder aus den wenigen Interviews des alten Trautmanns, was hast du da für dich mitgenommen, für die Rolle? Was ist dir aufgefallen? Was hat dir geholfen?
Also eine unglaubliche Sportleidenschaft, die er hatte. Also er hat wahnsinnig viel, also er hat ja Handball gespielt, dann Völkerball hat man damals auch noch so gespielt und war halt sehr, und Fußball, und war wahnsinnig sportbegeistert. So, das war so das, was sehr rausgestochen hat, und das wurde dann natürlich auch später dann im Laufe des Jahres, er war dann ja auch in der Hitlerjugend, wurde das natürlich auch, diese Sportbegeisterung von diesen Jungs natürlich dann auch anders benutzt und manipuliert, und er hatte dann, wurde dann auch sozusagen ja weiterhin gebrainwashed von diesem verbrecherischen Regime und wurde dann auch Soldat und hat sich auch freiwillig gemeldet. Und genau, und hatte aber immer sozusagen ja diese Sportbegeisterung auf der einen Seite, und auf der anderen Seite war er so ein, hatte so seinen eigenen Gerechtigkeitssinn, würde ich sagen, war sehr ehrgeizig in allem, was er getan hat, aber auch ein sehr bescheidener Mann, ja, und sehr, sehr, so, sehr gradlinig, würde ich ihn auch beschreiben, so, dass er, das hat ihn auch sozusagen, jetzt sage ich mal, gerade in dem Tor ausgemacht, dass er wirklich immer mit dem Kopf vorausgesprungen ist. Und das war auch so dieses Gefährliche in seinem Spiel, dass er so furchtlos war, dass er sich da so reingeschmissen hat, und es war egal, also koste es, was wolle im Endeffekt. Und das war so ein bisschen sein Spiel, und genau, das habe ich dann viel rausgefunden, und ich fand es natürlich sehr schade, dass es jetzt nicht, dass ich nicht auch an der Sprache so ein bisschen was arbeiten konnte. Natürlich, ne, dass es irgendwie Interviews, wie du schon gesagt hast, auch gibt von dem jungen Trautmann, wie der auch Englisch gesprochen hat und so, dass man sich daran halten kann. Da gibt es einmal einen ganz kurzen Augenblick, wo es diese große Feier gibt von in Manchester, wo sie diesen Pokal gewonnen haben. Und man weiß ja auch, das ist jetzt noch eine Nebengeschichte, also er, nach dem Spiel ist er jetzt nicht ins Krankenhaus oder so, sondern gegangen und sofort irgendwie Gips rum oder so, sondern sie dachten halt erstmal, ja, er hat sich halt einen Wirbel verrenkt oder so, das wird schon wieder. Und er hat dann weiterhin mit diesen Schmerzen gelebt. Und dann gab es halt auch diese Siegesfeier sozusagen in Manchester, und da hat er ganz kurz gesagt, da ist er auch noch kurz zu Wort gekommen und sagt so quiet, quiet, quiet. Und das konnte ich mir angucken, das waren die einzigen Sätze von diesem jungen Trautmann, die ich sehen konnte. Genau, was ich sagen wollte, genau, er hatte ja diesen Genickbruch, und das hat erstmal Tage gedauert, bis die das rausgefunden haben. Er war dann erstmal bei so einem Osteopathen, der dann dachte, der dann quasi dieses klassische Einrenken machen wollte, natürlich lebensgefährlich ist in dieser Situation. Und da hat er auch beschrieben, ja, das war dann einfach wie, als ob eine Axt einmal durch ihn durchgegangen ist, und er meinte, okay, zu diesem Arzt geht er nie wieder in seinem Leben, bis sie dann irgendwann rausgefunden haben, okay, geh mal jetzt hier in dieses Krankenhaus, und da haben sie dann rausgefunden, okay, also du bewegst dich jetzt erstmal gar nicht mehr, du liegst, du kriegst jetzt sozusagen, er hat dann ja auch eine Schraube in den Kopf bekommen, einen Gips um den ganzen Kopf, und er konnte nur noch auf Holzbrettern liegen. Damit das wieder zusammenwächst, damit das wieder alles heile wird sozusagen. Und genau, und das ist so eine kleine Nebengeschichte noch von dieser Genickbruch-Episode, genau.
Du hast gesagt, wirklich, es gab nur einzelne Sätze bei dieser Veranstaltung in Manchester, wo er sagt, quiet, quiet, quiet.
Genau.
Und was hat er dann gesagt? Und wie hat er das gesagt?
Dann hört die Filmaufnahme auf.
Ach, okay.
Dann wird gibt's Schnitt, und die Fans werden gezeigt, und das war's leider. Genau, also ich habe wirklich viel mit Bildern gearbeitet, so in der Vorbereitung. Also ich weiß noch, wir haben zum Teil in Belfast gedreht, und da habe ich das ganze Hotelzimmer habe ich voll mit so Bildern von Trautmann gehängt, von dem jungen Trautmann wieder, die so typisch für ihn sind, und damit habe ich viel gearbeitet, und natürlich dann mit dem Angelesenen und mit der ja, mit dem Vorstellungsvermögen sozusagen.
Mhm. Also wie hat der wohl gesprochen, der junge Trautmann? Ja. Wir werden es nicht mehr wissen.
Ja, also ich hab mich dann in dem Film, habe ich mich dann so ein bisschen daran gehalten, auch schon an diese Entwicklung, die er durchgemacht hat. Weil es ist ja so, er kommt da ja als Deutscher nach England und spricht erstmal ganz schlechtes Englisch.
Aber er hat zumindest ein bisschen Englisch. Weil in der deutschen Synchronisation kriegen wir das natürlich nicht mit. Da wird einfach immer nur Deutsch gesprochen.
Leider. Deswegen, hast du die deutsche
Fassung gesehen? Ich habe die deutsche gesehen.
Okay.
Deswegen denke ich mir im Original, und es ist ein deutsch-englischer Film, der aber auf Englisch gedreht wurde vom deutschen Regisseur.
Richtig.
Also sprich, da kommt erstmal dieser deutsche Kriegsgefangene, der ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie war das mit den Lanzern damals? Haben die Englisch gehabt in der Schule vorher und sprachen tatsächlich ein bisschen Englisch wenigstens?
Ganz brüchig.
Brüchig,
ganz, oder? Ganz brüchig, ja genau. Aber das fand ich auch so das Spannende an dieser Rolle, dass man diese Entwicklung so ein bisschen erzählen konnte. Dass man erstmal einen spielt, der am Anfang auch ganz wenig sagt. Der sagt auch ganz wenig am Anfang. Und und gerade auch, wenn man den John Henshaw, der diesen Fußballcoach
seinen spielt. Seinen ersten Trainer, ja.
Seinen ersten Trainer, der dann irgendwann sowas wie so ein Mentor wird, wie so eine Vaterfigur eigentlich, der hat einen extremen Mancunian-Accent.
Ja, also aus Manchester.
Aus Manchester. Mm-hmm. Also ich als David konnte ihn schon nicht verstehen. Und ich habe mir dann nur vorgestellt, wie wird es dem Trautmann denn damals ergangen sein, der ja nun wirklich ein sehr brüchiges Englisch am Anfang gesprochen hat.
Ja.
Und das heißt, von diesem Stumm, der dann immer mehr auch in diese Sprache reinkommt und dann natürlich auch diesen dollen deutschen Akzent hat. Ja. Und irgendwann, wenn man sich die älteren Interviews von dem Trautmann mal anhört, er hat so eine total, also für mich sehr berührende Mischung aus Manchester und deutschem Akzent.
Mhm.
Und manchmal kommen so Wörter raus wie Manchester oder so, die total nach Manchester klingen, auch nach diesem Akzent.
Ja.
Und manchmal einen sehr deutschen Akzent. Und diese Mischung, die fand ich sehr berührend, weil die dann auch eine Geschichte erzählt irgendwie, dass er diese beiden Identitäten dann irgendwie auch irgendwann hat.
Mhm.
Und daran habe ich mich dann gehalten und natürlich auch viele Interviews von dem älteren Trautmann dann gesehen.
Also gespielt hast du auf Englisch eben diesen Film. Welchen Satz erinnerst du noch, dass wir mal einen im Original hören von dir? Auch mit
Oh Gott, das ist jetzt schon wieder fast 2 Jahre her.
Ich weiß.
Das ist fies. Also I want to win the matches.
I want to win the matches.
Genau, and take good care of my family.
Oh, da hat er aber schon richtigen Schlag mit.
Genau, das ist schon später in der Geschichte. Das ist jetzt schon später in der Geschichte, genau.
Wanna take good care of my family.
Genau, genau. Genau, das ist dann jetzt später in der Geschichte und genau.
Der Mann, der deinen Trainer spielt, diesen John Henshaw,
genau.
Das ist Jack Fryer, der Schauspieler.
Ja.
Und der hat ja den Trautmann, den Bert Trautmann, tatsächlich als Junge noch spielen sehen auf dem Platz tatsächlich.
Das stimmt.
Was hat der erzählt? Er war ja quasi der Einzige, glaube ich, da, ne?
Nee, also er war wirklich ein riesen Manchester-Fan, also Manchester City-Fan, ganz großer Fan und er war halt schon als Kind im Stadion und er hat dann irgendwann zu mir gesagt, also im Laufe des Drehs, das hat mich sehr gefreut, hat er nur gesagt, na, du siehst irgendwie absurderweise auch immer mehr aus wie er. Und das war, hat mich natürlich dann in dem Moment total gefreut, weil er ihn wirklich auch auf dem Feld, auf dem Platz gesehen hat.
Der war noch einer der ganz wenigen. Sag mal, der Bert Trautmann, der echte, ist ja quasi auch, glaube ich, 5 Jahre tot ungefähr. Ist noch nicht lange her.
Ja, 2013 ist er verstorben.
Dann ist das ja ungefähr die Zeit, als man tatsächlich auch diesen Film angegangen ist.
Das stimmt,
und ganz konkret ihn schon eigentlich geplant hatte, ne?
Total. Also als ich 2012 habe ich den Regisseur zum ersten Mal getroffen.
Ja.
Da hat er noch gelebt und er ist dann ja auch mit dem Produzenten, also der Rosenmüller.
Mhm.
Der Regisseur, Markus Rosenmüller, ja. Rosi genannt.
Ah, Rosi.
Der ist dann mit dem Produzenten nach Valencia geflogen. Da hat er dann gelebt zum Ende seines Lebens und hat eine Woche lang mit ihm Zeit verbracht und über sein komplettes Leben geredet. Und daraus haben sie dann das Drehbuch geschrieben.
Ach, okay.
Und leider war ich nicht dabei und ich habe dann ein Jahr später dann halt erfahren, dass er verstorben ist und das hat mich auch in dem Moment irgendwie total mitgenommen und es ist total schade, dass er jetzt diesen Film nicht sehen kann und dass ich ihn nicht treffen konnte. Aber es ist natürlich umso schöner, dass die Geschichte von ihm oder das, was er erlebt hat und das, was er auch durch seine Geschichte vielleicht erreicht hat, dass er so zwei Länder so ein bisschen wieder zusammengebracht hat. Das kann man dann durch den Film vielleicht sich so ein bisschen in Erinnerung berufen wieder.
Dein Trautmann, der ist ja sehr keck, auch, ne? Ist in einer ganz schlechten Position als Kriegsgefangener.
Ja.
Und trotzdem ist er da relativ keck und irgendwelche Sprüche wie irgendwie einfach nein. Also im Deutschen heißt das einfach nein. Also der traut sich auch richtig was.
Ja.
War der Echte tatsächlich auch so ein Kecker?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, der hatte schon, wie ich auch meinte, also der hatte so einen unglaublichen Gerechtigkeitssinn, also auch mit dem zum Beispiel, dass man Danke sagt dann und so.
Richtig, das war die eine Situation. Auch bei uns in Deutschland sagt man Danke.
Genau.
Weißt du, also eigentlich hat der ja ihn aus diesem Lager rausgeholt, dieser Trainer, weil die Mannschaft brauchte einen guten Keeper.
Ja.
Der sieht den Trautmann in dem Camp, wo er als Kriegsgefangener lebt, weil er einfach da genial hält, wenn die Jungs Fußball spielen. Er holt ihn da raus, bringt ihn dann nachher zurück. Und dann sagst du, als in deiner Rolle natürlich irgendwie, bei uns in Deutschland sagt man Danke.
Genau.
Und dann denkt man, krass, der musst du einfach nur happy gewesen sein, draußen zu sein aus diesem Lager, da nimmt man doch alles. Aber nee, nicht der Trautmann.
Genau, das hat ihn auch so total ausgemacht, so dieses Gradlinige, also dieses, das, da hat er, der hat so seine klare Linie, ist ja so gefahren und da hat er jetzt auch ein bisschen Dankbarkeit erwartet.
Also Fußball begeistert warst du auch immer schon. Was ist dein Verein, David?
Naja, ich muss schon sagen, dass ich natürlich jetzt immer, also ich verfolge schon immer Manchester City jetzt. Ich habe auch diese diese Doku gesehen über den Verein und das hat mich schon sehr mitgenommen. Das ist total cool, wenn man da in den Katakomben so mit den Spielern ist und mit dem Trainer und das so
in der Doku meinst du?
In der Doku, genau, die läuft.
Ja.
Das ist bei einem Streaming-Anbieter.
Ja.
Die habe ich mir angeguckt und ich habe keinen richtigen Verein, den ich so voll aus ganzem Herzen nur verfolge.
Was denn? Du bist aber aus der Nähe von Hamburg eigentlich.
Das stimmt.
Aber
das
was
stimmt,
ist denn mit dem HSV oder wenigstens Pauli?
Nee, also HSV nicht. Dann wenn schon dann Pauli, ne?
Du bist ein Arbeiter. Wieso, was soll das denn? Ich bin nämlich Hamburger, ne? Ich bin ja HSVer.
Ach so, du bist HSVer.
Also du hast genau das Falsche gesagt.
Okay. Gute Voraussetzung für das weitere Interview. Ich gucke wahnsinnig gerne Fußball. Ich
guck,
aber ich habe keinen so Verein, den ich so total verfolge. Ich habe... Also ich muss aber schon sagen, ich bin so, wenn ich starstruck bin von so Leuten, dann von Fußballern. Also,
ach, okay, echt?
Ja, genau. Also und das ist so, wahrscheinlich kommt das noch so aus der Kindheit irgendwie, weil ich das ja schon als Junge natürlich immer geliebt habe, so WM und alle die Spiele immer total verfolgt habe und so. Das kommt wahrscheinlich von daher noch, dass das dann immer ja noch so eine große Faszination für mich irgendwie auch ist. Und also ich meine, umso toller war das jetzt auch mal, einen Fußballer zu spielen. Das ist auch so ein bisschen so ein Kindheitstraum, würde ich fast sagen. Also ich habe auch früher ins Poesiealbum geschrieben, also da schreibt man ja mal rein, was will ich später werden? Und da habe ich reingeschrieben, Fußballprofi oder Schauspieler.
Mhm.
Und jetzt konnte ich sozusagen beides ein bisschen zusammen machen und ich konnte halt einen Fußballer darstellen wenigstens. Und also im Tor stand ich vorher nie.
Nee, klar.
Musste dann viel, Fußballtraining auch bekommen. Also erstmal musste ich fit werden.
Okay.
Wie
anstrengend war das, fit zu werden?
Oh, das war anstrengend.
Du hattest einen Coach wahrscheinlich, der dich getrieben hat?
Genau, das war...
Wie hieß der?
Serjan hieß der.
Oh, Serjan,
liebe Grüße an Serjan von hier aus.
Das klingt schon wie eine russische Klavierlehrerin. Irgendwie so.
Nee, aber der war super. Der hat ein sehr, sehr straffes Trainingsprogramm aufgestellt. Und dann dreimal pro Woche habe ich dann erstmal Athletiktraining bekommen, was auch in dem Zeitpunkt sehr notwendig war. Und dann ist es natürlich auch irgendwie super, wenn man dann so eine Mission hat, dann so einen Film vor sich hat und dann kann man den inneren Schweinehund irgendwie besser überwinden.
Ja.
Und das wusste ich erstmal und dann ging irgendwann das Fußballtraining auch los. Da hatte ich dann einen Torwarttrainer bekommen und dann ging es ja auch von Anfang an los. Erstmal, wie steht ein Torwart, wie fängt er den Ball? Und dann haben wir wirklich von ganz Anfang an fangen müssen, auch weil ich sonst immer nur draußen gespielt habe.
Ja, und vor allem früher hat man den Ball ja anders gefangen als letztendlich heute, ne?
Ja, vor allen Dingen hatte man keine Torwarthandschuhe.
Keine Torwarthandschuhe.
Ja, genau. Das ist schon auch, das hilft schon. Also die Ausstattung heutzutage, das hat sich schon ein bisschen verbessert, kann man sagen. Auch die Fußballschuhe und so, das waren richtig Ja, also dieses wahnsinnig unbequem. Man hat sich sofort in die Zeit zurückgesetzt.
Richtig, du noch mit Rollkragenpullover damals, als Torwart, also ganz steife, feste Klamotten wahrscheinlich. Oder wie fühlte sich das an?
Ja, es ist halt ein dicker Wollpulli. Und vor allen Dingen, wenn es dann mal geregnet hat oder so, dann wurde das immer schwerer und schwerer und matschiger und matschiger. Und irgendwann hat das alles, also ja, hat das Kostüm es hat einfach immer mehr gewogen, so. Und aber es ist ja auch ein Sportfilm und das war auch total wichtig irgendwie, dass man das so ein bisschen ja zeigt, wie Fußball halt damals war in der Zeit. Mhm. Und so ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen dieses Unverbrauchte, so dieses Kämpferische auch so in diesem Schlamm da, wie sie sich manchmal rumgewühlt haben und eine große Leidenschaft einfach da hatten. Und und das war auch total wichtig für den Film.
Es ist ein Match zu sehen, allerdings wirklich nur für wenige Sekunden. Das ist eine richtige Schlammschlacht.
Ja, genau.
Und ist wirklich, leider muss man sagen, wirklich, ich glaube, für 3 Sekunden ist dieser Ausschnitt zu sehen. Und das ist alles. Das man ist erkennt aber, dass es eine unglaubliche Schlammschlacht ist.
Ja.
Was erinnerst du von dem Drehtag?
Naja, an dem, das muss ich absurderweise, war diese Szene, die Einstellung, die du gerade angesprochen hast, das war die letzte Einstellung vom Film. Also das... Danach war ich fertig und genau, und das ganze Team stand so drumrum und hat halt da haben alle zugeschaut sozusagen, wie ich denn jetzt gleich so, dann ist es ja beim als Schauspieler, dann wird jeder Schauspieler, der halt durch ist, wird abgeklatscht vom Team, wie quasi dann wie beim Theater, wenn es durch ist. Und ich fand, das war eine super letzte Szene, also weil ich konnte nochmal alles rauslassen. Ich konnte nochmal alles rauslassen und mich da in dem Schlamm rumwühlen. Und es war so eine, ist sehr kurz, eine Kamerafahrt, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es war eine tolle letzte Einstellung.
Also, was für ein Abenteuer dort. Und diese Paraden, die du machen musstest als Torwart, die müssen natürlich auch echt aussehen. Die müssen furchtlos aussehen. Mhm. Wie hart war das Torwarttraining, bis du auch wirklich ein authentischer, überzeugender Torwart warst?
Also das Torwarttraining war super. Das hat mir Spaß gemacht. Das war erstmal auch, das war natürlich in der Vorbereitung alles schon. Das war wichtig, dass man dann auch vorbereitet in den Film geht.
Und das war mit Olli Kahn, glaube ich, das Torwarttraining.
Genau. Nein, ich hatte einen super Torwarttrainer aus Berlin und das sind solche Sachen, die man dann so lernen kann für so Rollen. Das ist immer super, wenn man sich dann auch so eine Physis erarbeiten kann dadurch irgendwie schon und sich der Rolle dann so nähern kann. Das hat total viel Spaß gemacht. Und dann am Drehen es waren so wie 2 verschiedene Jobs. Also es gab dann die Tage, wo ich halt im Tor stand und Torwart war und wo wir nur Spielszenen aufgenommen haben oder bestimmte Paraden brauchten oder einen Freistoß mal oder so. Oder dann gab es halt noch diese andere Seite der Geschichte. Das ist ja auch eine Liebesgeschichte, diese, sag ich mal, wo ich als Schauspieler benötigt wurde.
Mhm,
ja. Und es wird ja sozusagen auch so ein bisschen diese Schuldaufarbeitung von dem Trautmann wird ja auch so ein bisschen durch diese Liebesgeschichte zu der Margaret erzählt, die am Anfang ja auch noch diese Sprachlosigkeit miteinander haben und erst gar nicht miteinander sprechen können und sich immer mehr annähern.
Ja, und anzicken geht ja auch ohne Worte ganz
richtig.
Gut.
Richtig. Ne? Genau. Und und dann gab es so diese 2 verschiedenen Jobs. Und ich habe mich gefreut, wenn ich mal nur im Tor stehen musste und irgendwie den Kasten reinhalten musste.
Es ist aber interessant, du wolltest eigentlich auch durchaus Fußballprofi werden, also als Junge, hast das in Poesiealben reingeschrieben, wie du vorhin gesagt hast. Und trotzdem hattest du keinen Verein. Das finde ich echt interessant.
Ja, ja.
Komischerweise.
Ja, also ich glaube, früher war das dann schon so. Früher war es gab immer so 2 Lager bei uns. Es gab immer so das, ich habe das auch immer gewechselt. Es gab immer so dieses FC Bayern-Lager bei uns in der Familie und das Pauli-Lager.
Ja, okay.
Und ich habe das immer gewechselt. Es war nicht immer so eindeutig bei mir.
Ah, so ein Fähnchen im Wind, hör mal.
Genau.
Das hast du hoffentlich irgendwann abgelegt im
Ja,
Leben.
Natürlich.
Und ich glaube, auch als du diesen Film gemacht hast, der Vorleser, der dich dann ja wirklich auch international bekannt gemacht hat, relativ früh, und du warst ein 17 19 Jahre alt zu dem Zeitpunkt noch. Mhm. Auch das war noch so ein Zeitpunkt, da hättest du dir vorstellen können, Fußballerprofi zu werden, ne? Selbst da noch, oder? Oder war das schon passiert?
Nee, das war glaube ich, schon durch.
Das war durch. Okay, alles klar. Siehst mal, ich dachte nämlich.
Nee, das war durch. Das war so mit 15 oder so. Ich war dann auch. Ich war zwar technisch immer sehr begabt, aber mir hat so ein bisschen die Physis hat mir gefehlt. So, ich war zu schmächtig dann auch irgendwann. Und dann ging das auch mit der Schauspielerei los und dann habe ich da zu wenig Training gehabt und hatte auch keine Zeit mehr und dann habe ich mich auch mehr aufs Schauspiel dann konzentriert.
Zu der Zeit, und bei dir ging es ja wirklich früh los, als du der Vorleser gemacht hast, da hattest du noch nicht mal die Schule beendet. Welche Worte deiner Mutter klingen dir immer noch in den Ohren?
Also die waren eigentlich schon immer relativ entspannt, was das angeht. Also die haben halt gesagt, es ging ja schon, also ich hatte ja schon irgendwie bei Krabat, da war ich 16.
Ja. Und warst in jeder Szene quasi dabei.
War in jeder Szene dabei und in Rumänien haben wir das gedreht und da hatte ich dann auch noch so eine Webschule, hieß das damals, die haben mir das dann immer übers Internet geschickt und ich musste diesen Stoff dann noch nacharbeiten. Aber das war auch wahnsinnig schwierig, da das gleichzeitig zu machen, weil es halt auch dann diese Hauptrolle war und so. Und dann habe ich aber trotzdem irgendwie noch die mittlere Reife hingekriegt sozusagen auf Biegen und Brechen und habe da noch viel gelernt. Und dann beim Vorleser war das dann schon, da habe ich mich dann komplett drauf konzentriert, auf diese Rolle. Und das war auch wichtig, weil es eine sehr fordernde Rolle war. Und da brauchte ich auch diese Aufmerksamkeit einfach.
Kate Winslet kanntest du natürlich auch nur aus dem Kino bis dahin, aus der Titanic selber. Was erinnerst du von deiner allerersten Begegnung mit ihr, die ja, glaube ich, eine sehr bodenständige, auch sehr einfache ist? Also die ist ja easy.
Total, total. Na, die allererste Begegnung, das war, ich glaube, in New York sogar. Da bin ich extra nach New York geflogen, um halt um zu proben für den Film.
Ja.
Und und das war total entspannt. Also ich war natürlich riesig aufgeregt. Ich war total unter Strom.
Klar, es wird ja auch alles so groß. Man wird nach New York geflogen. Genau, alles wird groß. Gell?
Genau, genau. Und ich kannte sie natürlich auch nur aus Titanic und sollte jetzt auf einmal so mit ihr zusammen spielen und war sowieso noch relativ neu in diesem Beruf. Und dann war sie aber total bodenständig und hat die Arme aufgerissen und hat gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber war einfach so total herzlich und war einfach total cool. Und hat total sofort Spaß gemacht irgendwie und man war sofort in der Geschichte und hat ausprobiert und dann hatten wir auch noch einen Regisseur, der vom Theater kommt, der sowieso sehr gerne probt und dann haben wir wahnsinnig viel geprobt auch vorher und das hat natürlich auch geholfen, so ein bisschen die Anspannung zu nehmen, dass man dann beim Dreh schon ein bisschen entspannter war.
Hat denn Kate sich nochmal gemeldet und dir zum Geburtstag gratuliert während der letzten Jahre irgendwann mal wieder?
Nee, also jetzt habe ich sie ewig nicht mehr gehört. Vielleicht trifft man sich ja irgendwann nochmal.
Ja, denn während der Dreharbeiten war ja dein 18. Geburtstag ein ganz besonderer.
Ja.
Und diese Sexszene oder also die große Sexszene, die ihr dann noch hattet.
Damit, die mehreren.
Ja, die mehrere, genau. Aber ich glaube, die erste, die ihr dann gedreht habt, da haben die Produzenten dann wirklich gewartet, einfach nur um sicher zu gehen, dass niemand euch verklagt, bis du 18 wirst. Und direkt an dem Tag, wo du 18 wirst, da ging es dann an diese Szene.
Ja.
Wie hast du das jetzt im Nachhinein in Erinnerung? War das so schwer, wie man sich das denn jetzt vorstellt?
Im Nachhinein war ich erstmal mega happy, dass die Produzenten das nicht vorher wussten mit dem unter 18 und Sexszene und dass sie da vorher nicht sich Gedanken drüber gemacht haben, weil sonst hätten sie wahrscheinlich einen anderen gecastet. Mussten wir warten. Ich hatte dann meinen 18. Geburtstag in Köln, glaube ich, im Parkhaus war das da, irgendwie so eine Bar auf einem Parkhaus, so ein Beachclub. Und alle natürlich wollten natürlich auch irgendwann fertig werden jetzt mit dem Dreh. Und dann, und am nächsten Tag haben wir dann angefangen, also mit diesen Szenen, das war natürlich super, dass man dann schon ein bisschen entspannter miteinander war. Und im Film ist das natürlich sehr präsent, diese ganzen Sexszenen, aber es waren, glaube ich, wir hatten ja über ein Jahr gedreht und das haben wir an 3 Tagen alles hintereinander weg sozusagen einmal gemacht.
Ja.
Und genau, und dann war das auch, ja, es ist dann irgendwann, also der Regisseur hat das dann auch irgendwann quasi dann vorgemacht und hat gezeigt, okay, also mit Kate, und die waren da total entspannt und dann war das wie so eine Choreografie, die man dann so nacheinander abgearbeitet hat, und dann war das auch durch, das Thema.
Ja. Also ich meine, wir Erwachsene fragen uns dann natürlich auch trotzdem, was ist eigentlich so schwierig an einer Sexszene? Man ist ja Schauspieler auch.
Ja.
Insofern hat das ja auch nichts mit echten Gefühlen zu tun. Wo ist die Schwierigkeit eigentlich?
Die Schwierigkeit, also ich glaube, das Schwierigste, was ich machen musste, war, dass da war die Kamera nur auf meinem Gesicht. Mhm. Ich lag auf dem Bett. Die Kamera war wirklich ganz nah. Ich habe die war wirklich direkt vor meinem Gesicht. Der Regieassistent saß auf dem Bett und hat immer das Bett so gewippt, dass die Bewegung halt auch natürlich rüberkam.
Mhm.
Und ich sollte dann in meinem Gesicht den Höhepunkt darstellen. Und das fand ich am schwierigsten eigentlich, weil das so, so absurd ist.
Mhm.
Und dann ist es natürlich auch so was sehr Persönliches irgendwie auf eine Art und Weise.
Mhm.
Und das sollte ich dann sozusagen, ja, dann darstellen. Und das war für mich so das Absurdeste eigentlich, was ich da machen musste.
Oh, eine Szene fällt mir gerade noch ein in der Vorleser.
Ja.
Da war es in der Badewanne. Da war das Wasser etwas wärmer als in dem Film Simpel, ne? Wo du einen geistig Behinderten gespielt hast. Da habt ihr damals gedreht im Wattenmeer, glaube ich, bei 0 Grad Außentemperatur.
Ja, das stimmt.
Aber man ist ja Schauspieler. Man ist ja als Schauspieler engagiert und darf sich da nichts anmerken lassen.
Das stimmt.
Wie schwer war das?
Ja, bei Simpel, das war echt schon sehr arschkalt. Also das war schon nicht leicht, weil der ja auch echt da so ganz leicht bekleidet rumrennt und sich dann auch reinschmeißt ins Wasser und so. Aber der hat irgendwie, das Absurde war eigentlich, dass während die Kamera dann lief und während man in dem Spiel war, auch mit Frederik Lau zusammen, der mein Bruder spielt, und wir dann in dem Spiel waren und diese Freude auch zusammen hatten, irgendwie zu spielen, hat man es komplett vergessen. Aber ab dem Moment, wo dann Cut war, fing der Körper wieder total an zu zittern und es war eisig kalt und man konnte sich eigentlich gar nicht mehr bewegen. Und dann, aber das gehört halt dazu. Und ich meine, es ist auch irgendwie, es ist ja auch irgendwie gut, es bleibt dadurch nicht langweilig bei dem Beruf.
Mhm. Wahrscheinlich passiert mit dem Körper das Gleiche wie bei einem Unfall oder so, wenn du einen Schock hast. Ich glaube, da kommt das Adrenalin, das pumpt was rein und du spürst die Schmerzen zum Beispiel nicht.
Ja.
In deinem Fall wahrscheinlich warst du auch so unter Adrenalin bei der Szene, dass du vielleicht die Kälte gar nicht so wahrgenommen hast.
Ja, oder ich glaube, das hat auch was damit zu tun mit der, also was man sozusagen mit der Vorstellungskraft alles machen kann. Also wenn man sich einfach auf eine Sache fokussiert und das, das war dann in dem Sinne das Spiel oder die Rolle, dann gibt's das andere nicht mehr so.
Mhm.
Und das glaube ich auch, ja.
Du bist ja auch einer, der gerne Neues lernt. Es ist ja auch das Tolle, wenn du die diversesten Rollen angeboten bekommst. Du bereitest dich vor auf ein ganz neues Feld, auf eine neue Figur. Du musst dir auch gewisse Sachen aneignen, erfahren natürlich drüber. Manchmal sind es handwerkliche Fähigkeiten oder sowas.
Mhm.
Für was bist du besonders dankbar, dass du da mal reinschnuppern durftest, dass du da etwas gelernt hast?
Ich kann eigentlich auch von jedem Film immer irgendwas so mitnehmen. Also sei es jetzt halt, dass ich im Tor ein bisschen besser geworden bin. Oder,
gut, richtig. Stimmt, vertraut man jetzt, na klar.
Oder beim Ballon musste ich das Nähen lernen, da eine Nähmaschine bedienen.
Das lief gerade im Kino, der Buddy Herbig-Film.
Genau, gerade
auch Ballon, im Kino
mit dem Ballon.
War das schwer mit dem Nähen?
Total, weil das war ja so eine Frickelarbeit und man muss sich total konzentrieren. Und das ist so eine feine Arbeit und dann auch, ja, hat er, also jetzt gerade die Rolle, also im echten Leben, das ist ja auch eine wahre Geschichte, die mussten das ja auch also nächtelang machen und diese Konzentration, und ich war schon nach einer Stunde völlig fertig, irgendwie so diese Konzentration so aufrecht zu erhalten.
Du meinst vor laufender Kamera oder beim Üben?
Beim Nähen, wenn man jetzt einfach nur genäht hat, also Das oder zum Beispiel musste ich einmal reiten lernen, das fand ich auch super.
Für Gefährten wahrscheinlich.
Genau.
Mit Steven Spielberg, der Film, ja.
Genau, das ist auch super, es hat auch total viel Spaß gemacht. Also ich finde es super an diesem Job, dass man halt ja immer was Neues lernen kann. Ja.
Ich meine, aber vor der Kamera, gerade für Ballon, das Nähen, ich meine, das ist doch, du musst doch nur so tun, als ob, oder nicht?
Nee, Mann, ich möchte das denn schon, ja. Ich möchte denn schon die Doppelfalznaht auch so machen, wie
ach,
sie das.
Die gute alte Doppelfalznaht, ja. Die ist so. Besonders kompliziert, oder?
Ja, wie sie das im echten Leben gemacht haben. Das ist mir schon wichtig.
Wo hast du das gelernt? Also wann hast du da trainiert, in Anführungszeichen?
Das habe ich vorher gemacht. Also in Nordhalben haben wir gedreht und da konnte ich dann in einem Laden, in so einer Schneiderei, konnte ich mich dann an eine Nähmaschine setzen. Yeah. Und der hatte ja auch, erst war das noch eine fußbetriebene Maschine, was ja auch nochmal schwieriger ist. Mhm. Und später dann mit einem elektrischen Motor dran. Und die haben sie mir dann auch ins Hotelzimmer gestellt und dann konnte ich irgendwie ja im Hotelzimmer das weiterhin machen. Ja.
Also Gefährten, das hast du mit Regisseur Steven Spielberg gedreht. Mhm. Also die Amerikaner drehen jetzt auch nicht anders als die Deutschen. Gell? Du hast immer ein Team, das einfach seinen Job liebt. Du hast Leute, die mit Leidenschaft da an die Arbeit gehen. Mhm. Aber von den Regisseuren hört man trotzdem von den Amerikanischen gelegentlich, dass die schon eine andere Arbeit haben, mit dem Schauspieler manchmal umzugehen. Dass da viel mehr so laissez-faire ist. Man traut dem Schauspieler viel mehr zu oder möchte auch, dass er einfach mal das macht, was er für richtig hält. Wie hast du Steven Spielberg erlebt?
Was ich auch so gemerkt habe, ist, dass die einfach natürlich diesen Luxus von Zeit ein bisschen mehr haben. Dadurch, also dass sie manchmal dann auch mehr Geld zur Verfügung haben, haben sie auch mehr Zeit am Drehtag dann. Und dann kann man einfach ausprobieren und kann sich auch erstmal zusammensetzen, nur die Schauspieler und der Regisseur. Und man kann durch die Szene da nochmal durchgehen und nochmal. Und dann erst das Team dazu holen und dann und so nach und nach sich so rantasten. Also bei Steven Spielberg war das so, dass der einfach sich wie so ein kleines Kind für diese Geschichte begeistert hat und diese Geschichte so gelebt hat. Und das war, es war total cool. Also, dass ich so jemanden gesehen habe, der auch schon länger im Geschäft ist jetzt mittlerweile und aber immer noch diese gleiche Begeisterung einfach für sich wahrscheinlich dann hat. Und
denk mal an eine konkrete Szene, die du mit Steven Spielberg erlebt hast.
Also wo ich mich auf jeden Fall dran erinnern kann, ist, ich muss ja dieses Reiten lernen. Und das war dann so, ich musste mit zwei Pferden sozusagen gleichzeitig galoppieren. Also ich sitze auf dem einen Pferd und halte das andere Pferd und wir galoppieren und galoppieren. Und es ist 5 Uhr morgens, es ist noch dunkel und häufig wird natürlich erstmal eine Probe gemacht und so und ich weiß noch, dann setze ich mich auf die Pferde und so und bin natürlich auch ein bisschen nervös und so und dann geht's halt los und die Pferde drehen einfach komplett durch. Mhm. Ich kann sie nicht mehr stoppen. Ich muss irgendwann das eine Pferd loslassen und das rennt in den Wald und sie müssen es irgendwie nochmal wieder kriegen und so. Und dann kam einfach raus, okay, die haben mir die falschen Pferde gegeben. Das waren die Stuntpferde. Und Steven Spielberg, und ich dachte so, oh Gott, ein Glück, dass ich noch lebe und so. Steven Spielberg so, oh shit, we should have shot that rehearsal.
Und wir hätten es filmen sollen. Genau. Wir hätten es mitfilmen sollen.
Und weil der will halt alles haben. Der will halt, der ist immer dabei. Der will halt wirklich das Beste rausholen. Und manchmal dreht man ja eine Probe mit und dann hat man das Glück, wenn man sie irgendwie dann hat und so. Aber da hatten wir es leider nicht. Und es sah wahrscheinlich sehr dramatisch aus alles und so. Aber wir hatten sie leider nicht mitgedreht.
Und dann sag noch ganz kurz zum Schluss, so unter Norddeutschen, an welche Szene erinnerst du dich mit Detlef Buck? Dein erster großer Film, war das nämlich, den du gemacht hast?
Ja, nee, das war Sommer 2015, glaube ich, ne, in Berlin. Das war so der ganze Sommer eigentlich, wo wir knallhart gedreht haben. Das war toll. Also es war mein erster großer Kinofilm und das war total toll mit Detlef Buck, den zu machen irgendwie. Und ich weiß noch, wir sind dann immer, also wir haben ja, das war ja so ein Berlin-Film und es spielt alles in Berlin, in Neukölln und so. Und wir sind dann immer nach dem Dreh, sind wir dann immer noch zum Schlachtensee gefahren und sind dann einmal so, haben unsere Bahn geschwommen und haben dann nochmal den Drehtag so Revue passieren lassen und über den nächsten Tag geredet und so. Das war schon alles sehr entspannt.
Locker drehen mit Book. Ne? Da wird ganz locker gedreht. Jo. David Cross.
Also, ja.
Dankeschön. Im Vielen Kino Dank. Zu sehen, jetzt als legendärer deutscher Torhüter, der bei Manchester City zur Legende wurde. Bert Trautmann war das. Trautmann heißt der Film. David Cross, der spielt ihn. Dankeschön für heute. Viele Grüße nach München.
Vielen Dank. Dankeschön.
Talk mit Tees.